Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 1. Juni 2023, gleich dem 11. Chordot 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel US-Niedergang in Westasien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei. Iran ist entschlossen, wichtigen Transitkorridor fertigzustellen. IAEA schließt Akte über Atomstandorte in Iran, nachdem falsche Behauptungen entlarvt wurden. Iranischer Außenminister verlässt Teheran, um am BRICS-Ministertreffen teilzunehmen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei. Iran ist entschlossen, wichtigen Transitkorridor fertigzustellen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, hat die Entschlossenheit Irans zum Ausdruck gebracht, einen wichtigen Transitkorridor fertigzustellen, der durch die Islamische Republik verläuft und die nördlich davon liegenden Länder mit dem Omanischen Meer verbindet. Angesichts der wichtigen Bedeutung der Land- und Schienenverbindungen in der Weltwirtschaft sind wir entschlossen, die Nord-Süd-Transitroute fertigzustellen, sagte Ayatollah Khamenei am Mittwoch in Teheran bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Volksrats Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedow, der zu Besuch in Iran ist. Die Route würde Turkmenistan und die umliegenden Länder mit dem Omanischen Meer verbinden, bemerkte das Oberhaupt. Iran ist Vertragspartei des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors, einem 7200 Kilometer langen multimodalen Netzwerk aus Schiffs-, Schienen- und Straßenrouten für den Gütertransport zwischen dem Land Zentralasien, Indien, Aserbaidschan, Russland und das übrige Europa. Durch den Zugang zu Iran als Transitknotenpunkt könnten die zentralasiatischen Binnenstaaten daher auf das globale Transitnetz zugreifen. Der turkmenische Diplomat drückte seine Freude über die Teilnahme an dem Treffen aus und sagte, er habe in der Vergangenheit bei zahlreichen Gelegenheiten von den Standpunkten und Ratschlägen des Oberhaupts profitiert, darunter auch während seiner früheren Amtszeit als Präsident Turkmenistans. Auch bei diesem Treffen möchte ich von solchen Ratschlägen profitieren, um die Umsetzung großartiger Projekte in Turkmenistan zu ermöglichen, sagte Berdimuhamedow. IAEA schließt Akte über Atomstandorte in Iran, nachdem falsche Behauptungen entlarvt wurden. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat beschlossen, die Akte über sogenannte Spuren nuklearen Materials an einem der angeblich unentdeckten Standorte in Iran zu schließen, nachdem die Zusammenarbeit zwischen Teheran und der Atomaufsichtsbehörde Fortschritte gemacht hat. Die IAEA teilte am Mittwoch in einem vertraulichen Quartalsbericht mit, dass sie beschlossen habe, die Untersuchung der mutmaßlich am Standort Marivan im Kreis Abade in der südwestlichen Provinz Fars gefundenen Uranspuren anzustellen, nachdem sie von der Atomenergieorganisation Irans, AEOI, eine Erklärung erhalten habe. Die Behörde hat derzeit keine weiteren Fragen zu den in Marivan entdeckten abgereicherten Uranpartikeln und die Angelegenheit ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr offen, sagte die Agentur. Der Standort Marivan ist der erste, der im Rahmen eines im März zwischen Iran und der IAEA vereinbarten Arbeitsplans in Angriff genommen wird. Die beiden anderen Standorte befinden sich in Varamin und Turuzabad, beide am Rande der iranischen Hauptstadt Teheran. In dem vertraulichen Bericht der in Wien ansässigen IAEA heißt es außerdem, dass ihre Inspektoren keine Fragen mehr zu Uranpartikeln hätten, die in der unterirdischen Anlage Irans in Fordo auf 83,7% angereichert worden seien. Die Agentur teilte Iran mit, dass sie nach der Auswertung der Daten zu dem Schluss gekommen sei, dass die bereitgestellten Informationen nicht im Widerspruch zu den Erklärungen Irans stünden und dass die Agentur zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen zu dieser Angelegenheit habe, heißt es in dem Bericht. Iranischer Außenminister verlässt Teheran, um am BRICS-Ministertreffen teilzunehmen. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian verlässt Teheran, um an einem bevorstehenden Treffen der Spitzendiplomaten der mächtigen Gruppe der Schwellenländer der Welt, bekannt als BRICS, teilzunehmen. Er kündigte am Mittwoch auf Twitter seine Abreise in die südafrikanische Hauptstadt Kapstadt an, wo das Treffen voraussichtlich stattfinden wird. Die BRICS-Gruppe besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Iran ist eines von mehr als einem Dutzend Ländern, die eine Mitgliedschaft in der Gruppe anstreben und hat einen formellen Antrag auf Beitritt zum Gremium eingereicht. Russland und China begrüßten den Antrag Irans und die Erweiterung der Gruppe. Letztes Jahr sprach Präsident Ebrahim Raisi auf Einladung Chinas auf dem virtuellen Gipfel des BRICS-Wirtschaftsforums und sagte, die Islamische Republik könne angesichts der einzigartigen geopolitischen und geoökonomischen Lage des Landes als nachhaltiger Partner fungieren, der die BRICS mit Energiegrenzübergängen und wichtigen Märkten rund um den Globus verbinde. In den BRICS-Staaten lebt rund die Hälfte der Weltbevölkerung und sie repräsentieren außerdem ein Fünftel der Weltwirtschaft. Zionistische Siedler im besetzten Palästina greifen ein Dorf im Westjordanland an und verletzen 10 Einheimische. Dutzende zionistische Siedler im besetzten Palästina haben am Dienstagabend gewaltsam ein Dorf im Westjordanland gestürmt und dabei mindestens 10 Palästinenser verletzt. Palästinensische Medien berichteten, dass die Siedler, eskortiert von israelischen Regimetruppen, palästinensische Bürger und ihre Häuser im Dorf Jalud in der Nähe der Stadt Nablus angriffen. Der örtliche Aktivist Bashar Qariyuti sagte der Nachrichtenagentur Wafa, dass 3 Palästinenser Verletzungen durch Gummigeschosse erlitten hätten und 7 weitere durch auf sie geschleuderte Steine verletzt worden seien. Darüber hinaus leideten Dutzende Palästinenser, darunter auch Kinder, durch Inhalation giftiger Gase, fügte er hinzu. Zivilschutz und Sanitätsteams vertrieben nach dem Angriff eine Reihe von Familien aus ihren Häusern, was zu Konfrontationen mit den Bewohnern von Jalud führte, sagte Radio T. Lokale Quellen sagten, die zionistischen Siedler hätten bei der Razzia ein palästinensisches Haus in Brand gesteckt. Ebenfalls am Dienstag griff eine Gruppe zionistischer Siedler palästinensische Fahrzeuge und Häuser in der Stadt Ya'abat im nördlichen Westjordanland mit Steinen an und blockierte eine nahegelegene Straße, die zur Stadt Tulkam führte. Lokale Quellen sagten, die Siedler hätten rassistische Beleidigungen und Morddrohungen gegen die Palästinenser skandiert. In den frühen Morgenstunden des Dienstagmorgens stürmten israelische Streitkräfte des Flüchtlingslagers Askar am Rande der Stadt Nablus im Westjordanland und verletzten etwa 46 Palästinenser. Afghanische Flüchtlinge sitzen in gefängnisähnlichen Lagern auf griechischen Inseln fest. Eine führende Wohltätigkeitsorganisation, die sich mit globaler humanitärer Hilfe befasst, hat den EU-Staats- und Regierungschefs eine erschütternde Vernachlässigung afghanischer Flüchtlinge vorgeworfen, von denen viele weiterhin unter gefängnisähnlichen Bedingungen auf griechischen Inseln gefangen sind. In einem am Mittwoch veröffentlichten vernichtenden Bericht betonte das International Rescue Committee, IRC, die Notlage der Afghanen, die auf der Suche nach einem besseren Leben aus dem Land fliehen. Der 27-Nationen-Block habe es durchweg versäumt, seine gesetzlichen Umsiedlungsversprechen einzuhalten, wodurch viele Afghanen, die die EU-Grenzen erreichen, erneut gefährdet seien, heißt es in dem Bericht. Demnach seien im Jahr 2022 nur 271 Afghanen in die EU umgesiedelt worden, was einem Bruchteil der 270.000 Menschen entspricht, die als dauerhaft schutzbedürftig eingestuft wurden. In dem Bericht heißt es, dass im Rahmen eines 2021 in Deutschland eingeführten Programms zur Umsiedlung von bis zu 1.000 Afghanen pro Monat keine einzige Person angekommen sei. Die Hilfsorganisation warf den EU-Mitgliedstaaten auch vor, dass sie ihre gesetzlichen Umsiedlungsversprechen immer wieder nicht einhielten, wodurch viele Afghanen an den europäischen Grenzen schutzlos blieben. Viele bleiben unter abgelegenen und gefängnisähnlichen Bedingungen in Lagern auf griechischen Inseln gefangen, was ihre Integration in die östlichen Gemeinschaften verhindert und ihre psychische Gesundheit zerstört, hieß es. Dem IRC-Bericht zufolge haben einige Länder seit dem Fall der afghanischen Hauptstadt Kabul und der Übernahme des Landes durch die Taliban überhaupt keine Afghanen mehr aufgenommen. Auch 2 Jahre später fehlt es den Afghanen immer noch an Möglichkeiten, sich in der EU in Sicherheit zu bringen. David Miliband, Leiter des IRC, sagte, dieser Bericht verdeutlicht die erschütternde Vernachlässigung der Afghanen durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, was sie auf jedem Schritt ihrer Reise auf der Suche nach Schutz einem Risiko aussetzt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 18 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Vatan, das heißt Heimatland.
Ey Vatan, ey Mader Tariq Saz, ey Mara war Khaket und Ruhe Niaz, ey Kavir to Behesht Jan man, عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زایند رو در بند هارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یعنی رهایی زاتش و خون، خروش کابه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمور، حدیث یاد زان و بال سیمور. سپاه جان به خودستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben im letzten Teil bereits begonnen, Ihnen den bekannten iranischen Mystiker Pir-e Herat vorzustellen. Dieser Koranexeget, Überlieferer und Literat hat im 11. Jahrhundert nach Christus gelebt. Sie haben erfahren, dass Abu Ismail Abdullah ibn Mansur Ansari in der Nähe von Tus im nordostiranischen Khorasan zur Welt gekommen ist und dass im 10. und 11. Jahrhundert nach Christus dieses Gebiet das Zentrum für islamische Wissenschaften und islamischen Sufismus war und dort die Khorasaner Mystikschule entstand, welche die Scharia mit dem mystischen Weg vereinte und Häresie bekämpfte. Khaja Abdullah Ansari hat sich besonders dadurch an der Khorasaner Schule verdient gemacht, dass er die Stufen des spirituellen Weges zusammenstellte und ihnen eine neue Reihenfolge gab, die neben dem Grad der Spiritualität und der Erleuchtung auch die Moral und die Lebensweise eines Mystikers ins Auge fasst. Die Mystiklehre von Khaja Abdullah war mit den Regeln des Religionsrechts vermischt und er strebte auf dem Wege der Scharia nach der Wahrheit und lehrte dies auch seine Schüler. Er legte großen Wert auf die Usul und Furu der Religion, nämlich auf die wichtigsten Glaubensgrundsätze und religiösen Detailfragen. In den Biografien steht über ihn, dass er immer das Gebot, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen, beachtet hat. Khaja Abdullah betrachtete es als wichtigste Voraussetzung für die Beschreitung des spirituellen Pfades zu Gott, dass der Mystiker gemäß den Regeln des Religionsrechtes handelt. Er stellte sich streng gegen Sufis, die die Gebote der Religion für sinnlos halten, und bezeichnete dies als Unglauben. Er berief sich nicht bei der Begründung der Grundlagen des Sufismus auf Ratio oder Beweise und glaubte nicht, dass die Wahrheit durch die scholastische Theologie bewiesen werden müsse. Vielmehr sah er im Koran den einzigen Beweis und den spirituellen Lehrer der Gläubigen. Khaja Abdullah Ansari war anderen in der Sajj-Prosa voraus und wird als erster betrachtet, der solche Reimprosa im Dari-Persisch verfasste. Literaturhistoriker sind der Ansicht, dass er überhaupt als erster anlässlich eines Themas Prosa mit Poesie vermischte, wobei dieser Stil später von dem weltbekannten Dichter Saadi Shirazi vollendet wurde. Der deutsche Orientalist Hermann Ethe, 1844 bis 1917, hat sich mit den Werken von Khaja Abdullah befasst und verweist darauf, dass die mit Gazelen und vier Zeilern vermengte Prosa dieses Mystikers in Wahrheit den Grundstein für die Sufi-Dichtung legte und dass Khaja Abdullah der Wegbereiter für die weisen Ratschläge des berühmten Sanoi 1080 bis 1131 war, der als Beginner der mystischen Dichtung auf Persisch gilt. Einige sagen, dass Khaja Abdullah diesen Schreibstil der arabischen Kultur entlehnte. Allerdings schrieb Kekawus, der Autor des Rawbus Name, ungefähr 475 nach der Hijra, einige Jahre vor dem Tod von Khaja Abdullah, in der Prosa-Literatur der Araber sei Sajj eine sehr schöne und beliebte Kunst, aber in der persischen Prosa würde Sajj nicht gut klingen. Der iranische Literaturprofessor und Dichter Mohammad Hari Bahor, verstorben 1951, ist der Meinung, dass die Reimprosa von Khaja Abdullah den gereimten Hymnen aus der Zeit der iranischen Dynastie der Sassaniden ähnelt und dass die Araber diese alten Gedichte nachgeahmt hätten. Der 2019 verstorbene iranische Dichter Hossein Ahi sagt, dass die Prosa von Khaja eben die Art und Weise war, wie auf den Sufi-Sitzungen und seitens der Prediger gesprochen wurde. Ahi ordnete diese Reimprosa zwischen der einfachen und der künstlerischen Prosa ein, aus der ein Metrum und so etwas wie Poesie herauszuspüren ist. Auch wenn Khaja versucht, so Hussein Ahi weiter, den Inhalt der Prosa durch Reime der Poesie nahezubringen, komme es häufig vor, dass er nur auf das Metrum achtet und auf Sajj und Reim verzichtet, während aber manchmal seine Texte dem traditionellen Poesiestil der Kurdischsprachigen ähnelt. Khwaja hat tatsächlich gedichtet, aber es gibt keine Gedichtsammlung von ihm erhalten geblieben. Hinsichtlich seiner Poesie lässt sich nur anhand seiner verstreuten Reime oder der dichterisch gestalteten Anrufungen Gottes ein Urteil fällen, wobei einige Forscher jedoch daran zweifeln, dass letztere überhaupt von ihm sind. Wie auch immer, schon als Kind liebte Khwaja Abdullah die Dichtung und besaß Dichtertalent. Reza Ghuli Hidayat, ein iranischer Literaturhistoriker und Dichter des 19. Jahrhunderts, schreibt hierzu in seinem Riyaz al-Arafin, der Garten der Mystiker, Khwaja Abdullah habe sowohl auf Arabisch als auch auf Persisch Gedichte verfasst, einige davon unter dem Decknamen Ansari und einen Teil unter dem Decknamen Pir-e-Heri. Khwaja Abdullah ist aus künstlerischer Sicht für seine Reimprosa bekannt, also eine Prosa mit poetischen Zügen, aber er war auch als Wissenschaftler und Kenner der Überlieferungen eine angesehene Kapazität. Auch wenn Khwaja Abdullah in der Dichtung nicht den Rang zeitgenössischer Lyriker erreichte, so sind sich dennoch alle Erforscher seiner Werke darin einig, dass aus seiner Poesie eine Begeisterung spricht, welche den Geist eines Hörers und Lesers beflügelt. Khwaja Abdullah Ansari wurde in der Kunst und Literatur vor allen Dingen wegen seiner Anrufungen Gottes, Munajat, die er in eine anziehende Reimprosa gefasst hat, berühmt. Sein wichtigstes Werk über den Sufismus ist Manasil al-Sairin, die Stationen des Reisenden. Er hat es 475 nach der Hijra auf Arabisch geschrieben und darin die 100 Stationen auf dem Weg zur Wahrheit erklärt. Die Abhandlung Sa'd Meydan, 100 Arenen, welche er vorher 448 in der Farsi-Sprache geschrieben hatte, war in Wirklichkeit eine Art Einleitung zu Manasil al-Sairin. Ein anderes Buch auf Arabisch von Khwaja Abdullah ist Samal Kalam wa Ahlili, Tadel des Kalam und seine Anhänger. Darin richtet er sich gegen die scholastische Theologie Kalam und gegen die Denkweise der Mutazila und der Asharia. Er schrieb dieses Buch, während er in Nishapur gegen diese Denkschulen protestierte. Es heißt, dass er wegen diesem Buch und wegen seiner Äußerungen in Ablehnung gegen die Geisteswissenschaft, die Philosophie und die scholastische Theologie nicht lange in Nishapur bleiben konnte. Die Gelehrten in dieser Stadt wurden gegen ihn und er musste Nishapur verlassen. Ein anderes Buch von Khwaja Abdullah Ansari trägt den Titel Mukhtasar fi Adab al-Sufiya wal-Salikin al-Tariqul Haq, kurze Abhandlung über die Sitten der Sufis und Reisenden auf dem Weg der Wahrheit. Dieses Buch hat Ansari auf Persisch geschrieben. Es hat 11 Seiten und wurde 1960 dank Bemühung von Serge Bourquerier in Kairo herausgegeben. Khwaja Abdullah hat auch die Biografie Manaqib al-Imam Ahmad Hanbal auf Persisch geschrieben und dieses Manuskript über den Begründer der hanbalitischen Rechtsschule soll es in der Kuschk-Bibliothek von Bagdad geben. Ein weiteres Werk ist das persischsprachige Muhabbatname, Buch der Liebe, auch Al-Mu'arif. Dieses handelt von dem Pfad zu Gott. Das Buch Waredat, ebenso auf Neupersisch, ist eine kurze Abhandlung über die Stufen der spirituellen Reise zu Allah. Es wurden Khaja Abdullah Ansari noch weitere Werke in Neupersisch zugeordnet, wie Munajat-Name, Nasaye, Kanzul-Salikin, Qalandar-Name, Haft-Hesar oder arabischsprachige Werke wie das Sadul-Arefin. Seine Artikel umfassen gute Ratschläge und Mahnungen mit schönen Reimen vermischt. Zu den wichtigen Dingen, die Khaja Abdullah vollbracht hat, gehört die Übersetzung des Werkes Tabarat al-Sufia von Sulami in das Herawi-Farsi, welches in Herat üblich war. Ansari hatte mündlich auf seinen Sitzungen den Inhalt von Sulami ins Persische übersetzt und einer seiner Schüler stellte den Text dann zu einem Buch zusammen. In der Literaturgeschichte des Persischen wurde das Tabarat al-Sufia als Tabarat al-Sufia Herawi bekannt. Mithilfe dieses Buches ist es möglich, mehr darüber zu erfahren, welche Wörter im Herawi-Persisch zu jener Zeit benutzt wurden, und man kann sich mit der damaligen Prosa vertraut machen. Liebe Freunde, wenn Sie noch mehr über Khaja Abdullah Ansari erfahren wollen, hören Sie auch die nächste Folge.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Salam Bahar, auf Deutsch Hallo Frühling.
شد خاک با سلام بهار، چشم رنگینه بونچه ها بیدار، با نگاهش زمین گلستان شد، خانه آفتاب و باران شد، باز هم رقص شاخه ها در با فصل گل های لاله با شمشاد، باز هم رقص شاخه ها در بار، فصل گل های لاله و شمشاد، باد رنگین کمان زیبایی است، همه ی لحظه ها تماشایی، تبسم گل میزند عشق بین دلها، گل لحظه های دوباره پیوند، موج موج شکوفه و لبخند زیر باران نور و عطر بهار، میشود شور زندگی تکرار زیر باران نور و عطر بهار، شبه چور زندگی تکرار، باز هم رقص شاخه ها در با فصل گل های لاله و شمشاد، باز هم رقص شاخه ها در با فصل گل های لاله و شمشاد، باد رنگین کمان زیبایی است،
است همه ی لحظه ها تماشایی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel US-Niedergang in Westasien. Weiterhin guten Empfang.
Das Scheitern und der Niedergang der westlichen liberalen Ordnung sind eine Tatsache, die sich im internationalen System abspielt. Die Vereinigten Staaten von Amerika als Führer dieser Ordnung hat auch Schwäche erlitten und die Komponenten seiner wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und ideologischen Macht schwinden. Die USA sind laut verfügbaren Beweisen und Fakten sowie dem Bekenntnis ihrer politischen Persönlichkeiten und Forschungs-Thinktanks in komplexen Problemen gefangen und die Anzeichen des Niedergangs ihrer globalen Autorität sind in verschiedenen Dimensionen sichtbar. In dieser 12-teiligen Beitragsserie möchten wir Ihnen, liebe Zuhörer, Beispiele für den Machtverlust dieser globalen Hegemonialmacht in Westasien vorstellen. Die meisten westlichen Experten sind sich in dieser Frage einig, dass eines der Anzeichen für den Niedergang Amerikas in Westasien das Versagen der Verbündeten Amerikas einschließlich des israelischen Regimes gegenüber der Achse des Widerstands ist. Dieses Regime, das seit seiner illegalen Gründung im Jahr 1948 von Großmächten, insbesondere von den USA, unterstützt wird, hat viele internationale Verbrechen und Aggressionen gegen das unterdrückte palästinensische Volk begangen. Die Besetzung des palästinensischen Territoriums und die Tötung unschuldiger Menschen in Palästina sowie die Vertreibung tausender weiterer Menschen aus ihrem Land und ihrer Heimat in andere Länder gehören zu den Aktionen dieses Regimes. Die Entwicklungen, insbesondere der letzten 2 Jahrzehnten, zeigen, dass es Israel trotz großer Verbrechen und massiver US-Unterstützung nicht gelungen ist, den palästinensischen Widerstandsgruppen entscheidende Schläge zu versetzen, sondern es hat sogar ganz im Gegenteil große Niederlagen einstecken müssen. Und diese Niederlagen des israelischen Regimes gegenüber der Achse des Widerstands haben bereits den Beginn des Niedergangs der Vereinigten Staaten im westasiatischen Raum eingeläutet. Ein klares Beispiel für die Niederlage des amerikanisch-israelischen Schulterschlusses war der 11-tägige Krieg zwischen der palästinensischen Widerstandsachse in Gaza und dem israelischen Regime, der im Mai 2021 begann. In diesem Krieg konnte das israelische Regime gemäß seinem Militärplan keine strategischen und taktischen Erfolge erzielen. Im Gegenteil, den palästinensischen Widerstandskräften gelang es, dem usurpierenden israelischen Regime durch die Nutzung von Überraschungsmomenten eine Reihe von geheimdienstlichen und militärischen Misserfolgen beizubringen. Im Folgenden gehen wir kurz auf einige der Niederlagen des israelischen Regimes ein, die zum Glaubwürdigkeitsverlust und zu finanziellen Verlusten dieses Regimes und seiner Unterstützer, einschließlich der Vereinigten Staaten in Westasien, führten.
Thank you.
Der israelische Spionagedienst, der für die Bereitstellung von Sicherheitsbewertungen für das Kabinett dieses Regimes verantwortlich ist, hatte nicht damit gerechnet, dass die Widerstandskräfte im Gazastreifen so bereit sein würden, dem Regime im Schatten der harten Wirtschaftslage und Gesundheitszustände militärisch zu widerstehen. Zuvor hatten die Widerstandskräfte trotz der barbarischen Blockade des Gazastreifens mehrfach durch Militärübungen ihre Bereitschaft gegenüber Israel gezeigt. Den palästinensischen Widerstandskräften gelang es, ihre früheren Drohungen, Raketen auf Städte und Ziele in 250 Kilometern Entfernung von den Grenzen des Gazastreifens abzufeuern, wahr werden zu lassen. Und auf diese Weise wurden alle Bewohner in besetzten Gebieten in Angst und Schrecken versetzt. Während des 11-tägigen Krieges verbrachten sogar Bewohner von Gebieten wie Tel Aviv und Gush Dan, dem bevölkerungsreichsten Gebieten der besetzten Gebiete, ihre Tage und Nächte voller Angst in Notunterkünften. Die Raketenangriffe des Widerstands waren in erster Linie eine Reaktion auf die massive Aggression des israelischen Regimes gegen Gebiete im Gazastreifen, führten aber auch zur Schließung israelischer Infrastruktureinrichtungen wie Flughäfen und einigen Ölanlagen. In diesen 11 Tagen führte die israelische Luftwaffe mehr als 1000 Luftangriffe gegen den Gazastreifen durch, konnte jedoch die militärischen Fähigkeiten des Widerstands nicht zerstören. Die von Israel angestrebte sogenannte Politik der verbrannten Erde konnte die Kommandozentralen der Widerstandsgruppen, die kritische Infrastruktur und Logistik sowie die fortgeschrittenen militärischen Potenziale des Widerstands nicht zerstören. Während der Zeit der massiven israelischen Luftangriffe demonstrierten die palästinensischen Widerstandskräfte sogar ihre neuen Fähigkeiten. Das Versagen der Raketenabwehrsysteme des israelischen Regimes und ihre Unfähigkeit, die vom Widerstand abgefeuerten Raketen abzufangen, sowie der Einsatz von Drohnen durch die Palästinenser bei Angriffen auf die Militärzentren in Israel, all das zeigten die Ineffizienz des israelischen Iron Dome Systems. Eines der Druckmittel auf die Führer des israelischen Regimes, das finanziell stark von Washington abhängig ist, sind die wirtschaftlichen Verluste in diesem Krieg. Geheimdienstgutachten schätzen den Schaden, der Israel im 11-tägigen Krieg von 2021 entstanden ist, auf bis zu 8 Milliarden Dollar, einschließlich der Zerstörungen durch Raketenangriffe, der Widerstandsachse und der Lähmung verschiedener Wirtschafts- und Industriesektoren innerhalb Israels sowie der Verlust der Abschreckungsfunktion der Armee und so weiter. Dr. Mahmoud Jabai, ein Experte für politische Fragen, glaubt, dass das israelische Regime seine wirtschaftlichen Verluste sowie andere Dimensionen des Scheiterns in diesem Krieg geheim hält. Der Punkt ist jedoch, dass die Kosten des Krieges des israelischen Regimes gegen das unterdrückte palästinensische Volk im Jahr 2021 seit dem Krieg vom Oktober 1973 beispiellos waren. Dies war ein Thema, das auch ein ehemaliger Chef des militärischen Geheimdienstes des israelischen Regimes ansprach. Er gab an, dass die täglichen Kosten des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen auf der Grundlage der Schadensbewertung von Forschungszentren auf über 1 Milliarde Dollar geschätzt werden, die dem Regime in mehreren Sektoren zugefügt wurden. Eine der wichtigsten Dimensionen des wirtschaftlichen Schadens ist der Schaden für die israelische Militärindustrie, die in Bezug auf Technologie, insbesondere künstliche Intelligenz, vollständig von den Vereinigten Staaten abhängig ist. Israel, das stets beim Verkauf seiner Militärprodukte übertreibt, verlor wegen der Ineffizienz dieser Waffen im Elf-Tage-Krieg von 2021 einen erheblichen Teil seiner Kunden. Bis vor einiger Zeit versuchten beispielsweise mehrere arabische Länder, einen Vertrag zum Kauf des Iron Dome-Systems mit dem israelischen Regime abzuschließen, aber das Versagen dieses Systems veranlasste sie, ihre Entscheidung zu überdenken. Der Krieg in Gaza und die Verbrechen des israelischen Regimes haben außerdem zu einer breiten Unterstützung der islamischen Welt und der internationalen öffentlichen Meinung für die Sache Palästinas geführt. In diesem Zusammenhang protestierten tausende Jordanier im Mai 2021 in der Nähe der jordanischen Grenzen zum besetzten Palästina und verurteilten die israelischen Verbrechen gegen die palästinensische Nation. Dort kam es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und den protestierenden Jordaniern. Gleichzeitig verurteilten tausende Menschen im Libanon die israelische Aggression gegen die Palästinenser und versammelten sich an den Grenzstädten Kafr Kila, Al-Adisa und Marunin. Die Fortsetzung dieses Prozesses kann zweifellos die Glaubwürdigkeit dieses Regimes und seiner wichtigsten Unterstützer wie die USA und England in der Region zerstören und ihre extravaganten Interessen in der Region in Gefahr bringen. In den letzten 7 Jahrzehnten war Amerika der größte Unterstützer der internationalen Verbrechen des israelischen Regimes gegen das unterdrückte Volk Palästinas. Dutzende anti-israelische Resolutionen im Sicherheitsrat wurden am US-Veto gescheitert und aus den Taschen US-amerikanischer Steuerzahler wurden Israel in den letzten Jahren Militär- und Finanzhilfen in Milliardenhöhe überwiesen. Die Unterstützung des israelischen Apartheid-Regimes, insbesondere durch die Washingtoner Regierung, hat die Absurdität der amerikanischen Menschenrechtsslogans »Ein Meer entlarvt« und den Niedergang der US-Hegemonie in Westasien beschleunigt. Brzezinski, ehemaliger amerikanischer Politiker und nationaler Sicherheitsberater, glaubt, eine Außenpolitik, die nicht realistische Kalkulationen nationaler US-Interessen berücksichtigt, ist eine Politik, die Amerikas globale Position in den nächsten 20 Jahren ernsthaft gefährden wird. Damit sind wir am Ende des dritten Teils unserer Beitragsserie US-Niedergang in Westasien, Ursachen und Folgen angekommen und sagen Ihnen alles Gute bis zum vierten Teil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.